Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Konstantin Schreiber.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend auch von mir.
Free Speech, freie Rede, das gilt für Trump, Musk und Co. als Grundprinzip für das, was Sie als Meinungsfreiheit bezeichnen. Und Meinungsfreiheit heißt für Sie, auch in den sozialen Medien wie auf der Plattform X, fast alles behaupten zu können, was man will. Lügen, Hass, Rassismus, Diffamierung von Minderheiten. Keine Korrekturmöglichkeit mehr, kein Faktencheck. Und genau das will jetzt auch Meta-Chef Mark Zuckerberg. Zunächst in den USA, wie er sagt. Heißt, auch auf Instagram und Facebook wird es demnächst wohl radikaler zugehen. Zuckerberg begibt sich damit voll auf die Linie des zukünftigen US-Präsidenten. Gudrun Engel.
Posten, liken, teilen. Mehr als 4,5 Milliarden Menschen weltweit nutzen Social Media. Im Schnitt knapp 2,5 Stunden am Tag. Ganz vorne die Plattformen des Meta-Konzerns. Facebook hat weltweit über 3 Milliarden aktive Nutzer im Monat, gefolgt von Instagram mit 2,1 Milliarden Usern. Was Sie künftig sehen dürfen, soll sich nach dem Willen von Meta-Chef Zuckerberg nachhaltig ändern. Es sollen mehr ungefilterte Inhalte sein. Wir wollen zurück zu unseren Wurzeln der freien Meinungsäußerung auf Facebook und Instagram. Wenn wir auch nur 1% der Posts fälschlicherweise zensieren, sind das trotzdem Millionen Nutzer. Wir machen zu viele Fehler, zensieren zu viel. Deshalb will Meta bei seinen Diensten in den USA keine Faktenchecks mehr, keine Veröffentlichungsbeschränkungen, etwa bei Themen wie Migration oder Geschlecht. Weniger Beiträge löschen, aber mehr politische Inhalte posten. Zuckerberg folgt damit der Linie des Tech-Milliardärs Musk, der nach der Übernahme von Twitter, heute X, Einschränkungen für Äußerungen auf der Plattform weitgehend aufhob. Und er will eng mit der US-Regierung zusammenarbeiten. Passend dazu wird der hochrangige Republikaner Joel Kaplan Politikchef bei Meta. Und der Trump-Vertraute Dana White sitzt jetzt im Verwaltungsrat des Konzerns. Von Trump gab es dafür heute Lob. Ganz ehrlich, sie haben einen weiten Weg zurückgelegt. Meta, Facebook, beeindruckend. Die neuen Regeln gelten zunächst für die Meta-User in den USA. In Europa sind dem Konzern durch ein Digitalgesetz die Hände gebunden, das Nutzer auf großen Plattformen besser schützen soll, unter anderem vor Desinformation und Hassrede. Sehr zum Missfallen von Zuckerberg. In Europa gibt es immer mehr Gesetze, die die Zensur institutionalisieren und es schwierig machen, dort etwas Innovatives aufzubauen. Gemeinsam mit Trump will er jetzt gegen Regierungen auf der ganzen Welt vorgehen, die amerikanische Unternehmen drängen, mehr zu moderieren und zu kontrollieren.
Was Mark Zuckerbergs Ankündigungen für den Umgang in den sozialen Medien und die Meinungsfreiheit bedeuten, darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Mitbegründer der Digitalkonferenz Republika, Markus Beckedahl, sprechen. Guten Abend, Herr Beckedahl.
Schönen guten Abend.
Keine Faktenprüfer mehr bei Facebook oder Instagram. Das wird ja der zukünftige US-Präsident Trump lieben. Warum macht Zuckerberg diesen Kniefall vor Trump?
Ja, diesen Kniefall macht Mark Zuckerberg, weil er ja wie bei einem Gang nach Canossa sich bei Trump einschleimen möchte. Vor genau 4 Jahren, auf den Tag genau, hat Meta damals die Konten von Trump infolge der Kapitolerstürmung und den Anfeuerungen des Mobs dort durch Donald Trump gesperrt. Und danach war man in Ungnade gefallen. Und jetzt versucht man sich auf die richtige Seite zu retten, indem man komplette Zugeständnisse an die republikanische Trump-Linie macht und alle Wünsche erfüllt, die aus dem Lager an Meta, an Mark Zuckerberg gestellt worden sind.
Mhm. Zuckerberg hat eine 180-Grad-Wende vollzogen. Sie haben es gerade angedeutet. Für Sie als Kenner und Beobachter der digitalen Welt, wie überraschend kommt die jetzt?
Es war nicht ganz überraschend, aber das Ausmaß, was Mark Zuckerberg heute verkündet hat, das war dann doch überraschend, weil er hat eigentlich eine komplette 180-Grad-Kehrtwende hingelegt. Alle Verbesserungen, die Meta in den letzten Jahren eingeführt hat, um gegen Desinformation vorzugehen, um Hass und Hetze auf Plattformen wie Facebook Instagram oder WhatsApp zu bekämpfen, sollen größtenteils zurückgenommen werden und die amerikanische Redefreiheit, die auch einschließt, dass man mit Gewaltdrohungen gegen andere hetzen kann, soll eingeführt werden. Das heißt, zukünftig darf eigentlich alles gesagt werden, auch wenn die Rechte von anderen verletzt werden, zumindest in den USA. Wie sich das bei uns auswirken wird, das wird sich in Zukunft zeigen.
Tja, darauf kommen wir jetzt. Die Änderungen gelten, Sie sagen es, wohl erstmal für die USA, heißt es zumindest. Können da die europäischen Nutzer sagen, es betrifft uns ja gar nicht?
Also, dass Fact-Checking-Instanzen nicht mehr mit Geld gefördert werden sollen, das bezieht sich erstmal auf die USA. Es ist unklar, wie sich das in Deutschland auswirkt, wo unter anderem die Deutsche Presseagentur, die Nachrichtenagentur AFP und das Medienunternehmen Korrektiv hier von Facebook, von Meta gefördert worden sind. Aber die globalen Regeländerungen, die sollen für alle gelten, wonach halt die Redefreiheit freien Lauf bekommt, sozusagen, dass Facebook, dass Meta zukünftig weniger in Content-Moderation wahrscheinlich investieren will. Und die große Frage ist, kollidiert das mit unseren europäischen Gesetzen? Wahrscheinlich schon. Und wird man dagegen vorgehen können? Ja, das ist die große Frage.
Mhm. Also ich versuche mal ein bisschen zu interpretieren. Das heißt, Sie deuten an, Faktenchecking könnte auch in Deutschland und Europa bald vorbei sein, weil die Abwehrmechanismen nicht so richtig funktionieren.
Also erstmal, Mark Zuckerberg hat heute angekündigt, dass man zukünftig viel mehr auf Facebook kommunizieren kann, viel mehr hetzen darf, viel mehr Desinformation verbreiten darf, als das Unternehmen in den letzten Jahren auch auf Druck aus der Europäischen Union zugelassen hat. In den USA sollen diese Fact-Checking-Unternehmen, die Lügen entlarven, die Richtigstellungen aus journalistischer Perspektive unter diese Lügen, unter diese Falschinformationen gestellt haben, nicht mehr gefördert werden. Wahrscheinlich wird das mittelfristig auch sich in Deutschland auswirken, aber im Moment dient das alles dazu, in den USA quasi ja, die Öffentlichkeit zu verändern, so wie Trump, wie Trumps Anhänger sich das wünschen.
Mhm. Nochmal konkret, sehen Sie auf nationaler oder EU-Ebene Abwehrmechanismen, die dem wirklich was entgegensetzen könnten?
Ja, die spannende Frage ist, inwiefern Facebook, inwiefern Meta sich sozusagen an den Digital Services Act, die ja, europäischen Regeln zur Plattformregulierung, halten wird. Die spannende Frage wird auch sein, wie gut diese Regeln sind, die gerade neu eingeführt worden sind und wie gut unsere Regulierungsbehörden sind, die gegen Facebook, gegen Meta hier vorgehen könnten. Die sind in der Regel noch ziemlich ja, unterbesetzt. Hier haben wir nicht robust genug oder robust genug ausgestattete Regulierungsbehörden, die im Moment noch nicht auf Augenhöhe mit Unternehmen wie Meta arbeiten können, aber die wir brauchen, damit unsere Demokratie in diesen neuen digitalen Öffentlichkeiten besser geschützt werden können.
Die digitale Welt, die ist ja auch schnell, die ist lustig, die ist kreativ, die ist wahnsinnig inspirierend. Wir kennen sie ja sehr, sehr gut. Wird sie sich oder wie wird sie sich durch diesen Schritt jetzt verändern? Was ist Ihre Prognose?
Also ich befürchte, dass auf den dominanten Plattformen des sozialen Netzes, die unter anderem halt Facebook und Instagram, aber auch WhatsApp immer noch sind, jetzt zukünftig mehr Hass und Hetze und Desinformation ausbreiten können, dort mehr Chaos vorherrscht, kein konstruktives Diskussionsklima mehr möglich sein wird, noch weniger als es heute schon möglich ist. Und das wird Auswirkungen haben, wie wir in diesen digitalen Welten leben werden. Und die große Frage ist, schaffen wir es auch, alternative digitale Welten zu bauen, die nach unseren Werten funktionieren und wo nicht eine Person entscheidet, dass die Regeln jetzt von heute auf morgen um 180 Grad verändert werden.
Mhm. Markus Beckedahl, Netzanalyst und Publizist. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke.
Der Donald Trump wurde gerade gestern offiziell als Gewinner der US-Wahl bestätigt. Heute umschmeichelt ihn Meta-Chef Zuckerberg auf kaum vergleichliche Weise. Und jetzt am Abend hat Trump noch einen Auftritt vor der Presse hingelegt, der es in sich hatte. Gudrun Engel in Washington dazu. Gudrun, da ging es ja auch um Gebietsansprüche, die Trump formuliert hat.
Ja, das war eine absolut irre Lehrstunde, 70 Minuten lang. Wie schafft man es, möglichst viele Staats- und Regierungschefs möglichst weit hoch auf die Palme zu kriegen in kurzer Zeit? Wir sortieren mal von Nord nach Süd. Er ging los mit Grönland. Da ist sein Sohn heute hingeflogen, um sich das mal anzugucken. Trump will es kaufen, obwohl die Dänen gesagt haben, keine Chance. Kanada, da findet er, das sollte der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden, dann kann man sich das Ganze mit den Zöllen nämlich auch sparen. Dann hat er über Mexiko gesprochen. Er findet, der Golf von Mexiko sollte lieber Golf von Amerika heißen. Und im Netz gibt es auch schon viele, die das Ganze jetzt umbenannt haben. Der Rest der Welt muss da aber nicht folgen. Ja, und dann ging es noch um den Panama-Kanal. Da haben die Amerikaner vor 25 Jahren die Kontrolle abgegeben. Die möchte er jetzt zurückhaben. Der Einzige, der wirklich zufrieden sein dürfte mit diesem Auftritt von Trump, ist Benjamin Netanyahu, der Regierungschef von Israel. Denn dazu hat Trump gesagt, wenn nicht bis zu seinem Amtsantritt in 13 Tagen alle israelischen Geiseln freigelassen werden, dann wird im Gazastreifen bei der Hamas die Hölle losbrechen.
So. Wow, das zu den Forderungen im geografischen Bereich. Was ist mit der Abteilung Finanzen?
Ja, da hat er sich wieder mal an der NATO abgearbeitet und hat gesagt, er fordert jetzt 5%, die man ausgeben soll für die NATO. Bislang liegt das Ziel ja bei 2% und auch das schaffen schon die meisten Mitgliedstaaten nicht. 5% schafft im Moment aber tatsächlich auch noch keiner. Am meisten investieren im Moment die Polen mit etwa 4,1%. Danach kommen die Esten und die Amerikaner selbst investieren im Moment ungefähr 3,4% in die NATO. Alle anderen müssten da deutlich was drauflegen, aber da muss man erst mal abwarten, wie weit er mit dieser Maximalforderung dann tatsächlich kommt.
Vielen Dank für diese Informationen, Gudrun Engel in Washington. Dankeschön. Es gibt sie ja noch, die Nachrichten, die Mut machen. Deutschland hat seine nationalen Klimaziele im vergangenen Jahr weitgehend eingehalten. Es gab erneut weniger Treibhausgasemissionen, vor allem weil weitere Kohlekraftwerke endgültig abgeschaltet wurden und diese nun fast schon in Rekordgeschwindigkeit von den Erneuerbaren abgelöst werden. 55% des Stromverbrauchs werden meist mit Sonne und Wind erzeugt. Das zeigen jetzt vorgestellte Zahlen. Wenn auch noch viel Luft nach oben bleibt. Denn auf den Straßen und in Gebäuden sieht das Zeugnis eher mies aus. Jan-Peter Bartels.
Jahrzehnte haben diese Maschinen gewummert, die Turbinen und Generatoren für Strom gesorgt. Frimmersdorf in Grevenbroich, einst eins der größten Braunkohlekraftwerke Deutschlands. Vergangene Zeit. In die alten Hallen sollen nun ein Rechenzentrum, ein Bildungscampus, vielleicht Start-up-Unternehmen. Der Blick des Bürgermeisters nach vorn, nicht zurück.
Ich bin auch ein Kind dieser Stadt und viele meiner Freunde sind mit der Braunkohle groß geworden. Das hat uns geprägt, aber es war auch dann klar 2015, 2016, als der Ausstieg beschlossen worden ist. Wir müssen nach vorne gucken, das hat den Grevenbroicher immer ausgezeichnet. Und wir haben eine Perspektive und das ist das, was zählt.
Mehr und mehr Kohlekraftwerke stehen für immer still, in Grevenbroich und anderswo in Deutschland. Weg von fossiler Energie, der Hauptgrund, warum die deutschen Treibhausgasemissionen auch im vergangenen Jahr zurückgingen, sagt die Lobbyorganisation Agora Energiewende in ihrem aktuellen Bericht. Im Vergleich zum Referenzjahr 1990 sind es nun 48% weniger. Die deutschen Ziele damit geschafft, aber eben nur die deutschen.
Es gibt nicht nur das nationale Klimaschutzziel, sondern auch von der EU Ziele, die vor allen Dingen die Bereiche Gebäude und Verkehr betreffen. Und weil Deutschland hier nicht vorankommt, haben wir zum ersten Mal die EU-Vorgaben in diesen Bereichen nicht geschafft.
Vorgaben für Verkehr beispielsweise. Hier schaut Brüssel genau auf den einzelnen Bereich, anders als Deutschland, die wir alles zusammenrechnen. Hier wird klar, es sind immer mehr Autos unterwegs, gleichzeitig kommen wenige neue Elektroautos dazu. Auch im Bereich Gebäude wäre viel zu tun. Der Absatz von Wärmepumpen schrumpft, es gäbe noch viel Luft nach oben.
Die Förderung für Wärmepumpen ist interessant, viele Leute steigen jetzt um, das zieht jetzt alles an, da müssen wir nur Kurs halten. Und im Verkehrssektor in der Tat, da ist gebummelt worden. Also mehr E-Mobilität, Ausbau des ÖPNV, da sind wir nicht weit genug vorangekommen.
Der Minister verweist auf den starken Ausbau der erneuerbaren Energien, betont, insgesamt sei die Bilanz doch gut. Dass die Emissionen insgesamt sanken, dazu hat allerdings auch die schwächelnde Wirtschaft beigetragen, eine Vorlage für die Opposition.
Es kann nicht richtig sein, dass wir Klimaziele dadurch erreichen, dass die Wirtschaft schrumpft. Wir müssen mit Wirtschaftswachstum, mit wirtschaftlicher Stärke Klimaschutz erreichen.
Klimaschutz, die Zeit nach der Kohle. Grevenbroich ist unterwegs, Deutschland auch, aber der Weg scheint noch weit.
Als im letzten ARD-Deutschland-Trend nach dem drängendsten Problem gefragt wurde, da war die Antwort der meisten die wirtschaftliche Lage. Sie wurde als so schlecht eingeschätzt wie seit fast anderthalb Jahrzehnten nicht mehr. Dazu trägt auch die Inflation bei. Sie ist zwar nicht mehr auf dem Höchststand wie 2022 bei 8,8%, aber nachdem sie deutlich gefallen war, ist die Inflation im gesamten Euroraum zum Jahresende wieder gestiegen auf jetzt 2,4%. Das meldete heute das Europäische Statistikamt. Das wirkt sich in verschiedenen Bereichen ganz unterschiedlich aus. Wenn wir etwa auf ein Durchschnittskäsebrötchen schauen, heißt das, die Butter ist im vergangenen Jahr gute 38% teurer geworden, der Käse nur um 1,5%, während die für den leichten Vitaminzuschuss verantwortliche Gurke sogar 22% weniger kostete. Da fragen wir doch mal nach bei Markus Gürne. Markus, die Inflation ist hartnäckiger als gedacht. Sie steigt schon wieder den dritten Monat in Folge jetzt. Warum ist das so?
Ja, den größten Batzen der Teuerung, den machen tatsächlich nicht die Lebensmittel aus, sondern die Dienstleistungen. Also wenn ich morgen mal wieder zum Haare schneiden gehe, dann werde ich das beim Friseur merken. Aber auch andere Dienstleistungen sind teurer geworden. Das liegt an den Löhnen und Gehältern, die aufgrund der Tarifrunden im vergangenen Jahr gestiegen sind. Und der zweite Preistreiber, das sind die Nahrungsmittel gewesen. Nicht alle Lebensmittel, wie wir das bei euch in der Grafik gerade wunderbar sehen können, aber doch einige. Und einige sind eben immens teurer geworden. Die Butter zum Beispiel, die ist im vergangenen Jahr um diese knapp 39% teurer geworden. Und gerade bei den Lebensmitteln oder beim Tanken haben wir Verbraucher dann den Eindruck, die Inflation, die muss doch viel höher sein als der von der Statistik angegebene Wert von 2,4%. Denn wir achten ja beim Einkaufen viel stärker auf Preisveränderungen von Dingen, die wir sehr oft einkaufen. Und wenn diese Artikel dann im Preis steigen, dann empfinden wir das als stärker. Das Phänomen kennen dann viele unter dem Begriff gefühlte Inflation. Und die ist deutlich höher als die, die die Statistik tatsächlich ausweist.
Und wie sieht der Ausblick aus? Wird das Leben weiter teurer oder entspannt sich die Lage?
Ja, Ökonomen sind bisher davon ausgegangen, dass sich die Inflation etwa über der Marke von 2% einpendeln wird in diesem Jahr. Das ist dann ziemlich genau das, was sich die Europäische Zentralbank so als Ziel ausgedacht hat. Aber es gibt doch auch einige Dinge, die eigentlich eher dagegen sprechen. Auf jeden Fall teurer wird Tanken und Heizen wegen der gestiegenen CO2-Bepreisung in diesem Jahr. Dann werden in diesem Jahr auch viele Versicherungen höhere Preise verlangen. Bahnfahren wird auch teurer. Und dann ist da ja auch noch ein gewisser Donald Trump, der in 2 Wochen ja bereits im Amt sein wird. Und wenn der mit Zöllen loslegen sollte und Gegenzölle der EU kommen, dann wird es noch mal teurer. Und unter all diesen Umständen würde ich dann schon sagen, unter dem Strich ist vielleicht so, das Beste hoffen und nicht überrascht sein, wenn es dann doch nicht so kommt.
Danke, Markus Gürne. Danke nach Frankfurt.
Sehr gerne. Schöne Grüße nach Hamburg.
Tja, auch wenn zum Beispiel die jetzt schon viel besprochene Butter bei uns deutlich teurer geworden ist, tönt es bei unseren Nachbarn, den Eidgenossen ja praktisch aus den Alphörnern, dass sie in Deutschland immer noch wesentlich günstiger zu haben ist als in der Schweiz. Und so hat Schweizer Einkaufstourismus in deutschen Supermärkten kurz hinter der Landesgrenze für manche fast schon so große Tradition wie das Hornblasen selbst. Nur trötet die Schweizer Regierung jetzt kräftig dazwischen und hat seit Jahresbeginn die Freigrenze für steuerfreie Einkäufe halbiert. Dass das die deutschen Händler so gar nicht erfreuen kann, das hat Fabian Siegel mittendrin in Konstanz festgestellt.
Konstanz an einem der ersten Shoppingtage in diesem Jahr. Die Stadt ist voll. Sehr viele hier kommen aus der Schweiz. Denn die Grenze geht quasi mitten durch die Stadt. Und die deutschen Preise locken. Auch wenn die Schweiz versucht, gegenzusteuern, indem sie die Einfuhrregelungen verschärft. Ein Supermarkt mitten in Konstanz. Familie Steininger-Kull aus der Schweiz kauft ein. Warum? Ist doch klar.
Weil es günstiger ist als in der Schweiz.
Doch seit 1.1. dürfen die Schweizer pro Kopf nur noch deutsche Waren im Wert von 150 Franken steuerfrei ins eigene Land einführen. Bisher waren es 300 Franken. Ein Problem?
Also, es ist ein Nachteil geworden. Man kann schon weniger einkaufen. Oder sonst müsste man wirklich gleich mit einer Familie herkommen. Dann kann man den großen Betrag aufteilen.
So wie Sie heute. 4 Personen heißt theoretisch 4 mal 150 Franken Freibetrag. Jürgen Bauer leitet 4 Supermärkte in der Grenzregion. An Tagen wie heute bedient er alleine in diesem hier bis zu 10.000 Kunden. 25-30% von ihnen Schweizer. Da macht er sich schon Gedanken über die verschärften Einfuhrregelungen.
Weil wir doch recht viele Kunden haben, die weit über 150 Schweizer Franken eingekauft haben.
Das kann im schlimmsten Fall auch bedeuten, zumindest für die ersten Monate ist das Geschäft schlechter.
Ja, exakt. Es kann bedeuten, dass der Schweizer Kunde zunächst einmal genau überlegt, mache ich den weiten Weg, was kostet mich das an Zeit und Aufwand oder kaufe ich dann doch lieber im Inland ein. Das war ja sicherlich auch der Gedanke der Schweizer Regierung.
Zurück in der Fußgängerzone. Christian Ulmer verkauft hochwertige Mode. Anders als bei Lebensmitteln werde sich für sein Geschäft deshalb wohl wenig ändern, sagt er. Denn auch der alte Freibetrag von 300 Franken sei bei Kleidung schnell mal überschritten gewesen.
Klar nimmt man diese Ersparnis mit, genauso wie die Deutschen die Ersparnis beim Tanken in der Schweiz mitnehmen. Jeder sucht immer seinen besten Vorteil daraus.
Und auch die Schweizer hier sehen es eher entspannt.
Also ich habe heute eine Brille gekauft, die ist über 300, also hätte ich auch vorher Steuer bezahlt, ist egal.
Ich glaube, es ist das ganze Happening. Man fährt mal nach Konstanz, man will mal was Neues sehen und da diskutieren wir überhaupt nicht über Freibetrag.
Wir sind zu zweit und sonst fahren wir halt einfach ein zweites Mal.
Auf so viel eidgenössischen Pragmatismus setzt auch Daniel Hölzle von der Initiative der Konstanzer Einzelhändler. Immerhin 25% der Kundschaft kommen aus der Schweiz.
Machen Sie sich da Sorgen, dass dieses, wenn Sie sagen, 25% ist ja ein ordentliches Geschäft auch, dass das wegbrechen könnte?
Tatsächlich für Konstanz glauben wir das eher nicht, weil wir doch hier sehr viel mit Gastronomie, mit Einkaufsatmosphäre einfach neben dem günstiger Einkaufen eigentlich einen so starken Schwerpunkt haben, dass wir hoffen, dass es sich nicht stark auswirken wird.
Zumal Deutschland den Schweizern ja nach wie vor ab einem Betrag von 50 Euro die deutsche Mehrwertsteuer zurückerstattet. Das zusammen mit den günstigeren Preisen. Unterm Strich ist der Einkauf nach wie vor billiger. Normalerweise kontrolliert der Schweizer Zoll an den Grenzübergängen stichprobenartig Autofahrer und Fußgänger. Wer nach diesem Einkaufstag hier über die Grenze fuhr, hatte offenbar Glück. Denn wir konnten heute keine Kontrollen beobachten.
Wie lässt sich als Überlebender das verarbeiten, was heute vor genau 10 Jahren in der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris passiert ist? Als dort 2 Islamisten innerhalb von nicht mal 2 Minuten 12 Menschen umbrachten. Man kann seinen Schmerz in Worten ausdrücken oder Bildern, wie diesem hier, auf einer Hauswand ganz in der Nähe des Anschlagorts. Man kann aufgeben oder weitermachen. Einige der Kollegen der Opfer haben sich fürs Weitermachen entschieden, weil die Angreifer auf Menschenleben abzielten, aber auch auf die Meinungsfreiheit, auf den Journalismus. Aus Paris, Friederike Hofmann.
Charles. Honoré.
Die Namen der Getöteten, einer nach dem anderen. Gedenken mit dem französischen Präsidenten vor den früheren Redaktionsräumen von Charlie Hebdo. Der heutige Redaktionsleiter Ries, mit bürgerlichem Namen Laurent Sourisseau, legt einen Kranz nieder. Er hat das Attentat damals überlebt. Als unsere Redaktionskonferenz fast zu Ende war, haben wir ein seltsames Knallen gehört. Ich dachte erst, da ist irgendein Gerät kaputt gegangen. Was er hörte, waren die schwer bewaffneten Islamisten, die in die Büros des Satire-Magazins eindrangen. Sie hatten Charlie Hebdo als Ziel gewählt, da die Redaktion zuvor mehrfach Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Sie töteten 12 Menschen. Ich habe mich auf den Boden geschmissen und totgestellt. Das war das Einzige, was ich machen konnte. Ich habe trotzdem eine Kugel abbekommen. Aber die hätte mich auch woanders treffen können. Das wäre das Ende gewesen. Ein weiterer Attentäter nahm Geiseln in einem jüdischen Supermarkt, tötete 5 Menschen. Es war der Auftakt einer fürchterlichen Terrorserie. Frankreich im Schockzustand. Das Land drückte seine Solidarität mit den größten Demonstrationen seiner Geschichte aus. Mit Je suis Charlie ging eine Welle der Solidarität um die Welt. Ries, der verletzt wurde, und die anderen Überlebenden entschieden sich damals weiterzumachen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Auch heute, 10 Jahre danach, eine Sonderausgabe. Der Titel: Nicht tot zu kriegen. Die Arbeit an der Zeitung und jede Woche an einer neuen Ausgabe zu feilen, hat uns geholfen, uns eine Perspektive gegeben, überhaupt eine Zukunft. Das hilft, weniger Gefangener seiner Vergangenheit zu sein. Die Anschläge haben Frankreich verändert. Die Terrorabwehr wurde zu einer der wichtigsten Aufgaben der französischen Politik. Sicherheitsbehörden erhielten im Antiterrorkampf weitreichende Befugnisse. Alleine im letzten Jahr wurden 9 islamistische Anschläge vereitelt. Es gilt die höchste Terrorwarnstufe. In französischen Schulen ist es seit den Anschlägen fester Bestandteil des Lehrplans, sich mit Medien und Meinungsfreiheit auseinanderzusetzen. Fast 80% der Franzosen sehen in Umfragen heute Meinungsfreiheit als wichtiges Grundrecht an. Aber gleichzeitig sind jüngere Franzosen skeptischer, was die Veröffentlichung religionskritischer Karikaturen angeht. Es geht jeden Bürger an, die Meinungsfreiheit am Leben zu halten, aufzustehen, zu reden und die Meinungsfreiheit zu verteidigen. Und das ist für ihn, 10 Jahre nach den Anschlägen, wichtiger denn je.
Und bei uns geht es jetzt weiter mit kompakten Nachrichten vom Tage und die hat Konstantin.
Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 deutlich gestiegen. Laut Bundesinnenministerium wurden von Januar bis November vergangenen Jahres 18.384 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Das sind 21,3% mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Da gab es 15.155 Abschiebungen. Allianzchef Bäte hat vorgeschlagen, den sogenannten Karenztag bei Krankmeldungen wieder einzuführen. Damit würden die Arbeitnehmer die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen. Wirtschaftswissenschaftler und Lobbyist Raphael Hüschen nannte die Einführung von bis zu 3 Karenztagen sinnvoll. Auch Mercedes-Chef Källenius ist dafür. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt, dass Beschäftigte dann trotz Krankheit arbeiten gehen würden. Bei einem Erdbeben in Tibet sind nach bisherigen Angaben mindestens 126 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 180 wurden in der autonomen Region in China verletzt. Das Beben mit einer Stärke von 6,8 ereignete sich auf der Nordseite des Mount Everest und war auch in den Nachbarländern Nepal und Bhutan zu spüren.
Hunderte Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Verschütteten. Noch ist das volle Ausmaß des schweren Erdbebens unklar. Verletzte werden versorgt. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren. Auf den wenigen Bildern, die es gibt, sieht man Trümmer und eingestürzte Häuser. Die Region 400 Kilometer westlich von der tibetischen Hauptstadt Lhasa ist dünn besiedelt. Manche entlegene Dörfer schwer zu erreichen. Diese Gegend ist Ausgangspunkt für Expeditionen zu Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. In dieser Region kommt es häufiger zu Erdbeben, verursacht durch die Kollision tektonischer Platten. Die indisch-australische Platte schiebt sich nach Norden in die eurasische und das sorgt für Spannungen. Tibet wird streng von der chinesischen Staats- und Parteiführung kontrolliert. Für Journalisten ist die autonome Region Tibet in der Regel nicht zugänglich. Ein chinesischer Beamter verspricht Hilfe. Man werde alle Anstrengungen unternehmen, um verschüttete Personen zu suchen und zu retten, Verletzte zu behandeln und Lebenshilfe zu leisten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.
Der französische Rechtspopulist Jean-Marie Le Pen ist tot. Er starb im Alter von 96 Jahren in einem Pflegeheim in einem Vorort von Paris. 1972 gründete Le Pen den Front National. Er stachelte den Hass gegen Ausländer an und verharmloste den Holocaust. 2011 übernahm seine Tochter Marine die Führung der Partei. 2015 schloss sie ihren Vater aus. Die Partei wurde später in Rassemblement National umbenannt. In Baden-Württemberg sind 2 Männer getötet und ein weiterer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben betrat ein Maskierter am frühen Abend eine Firma für Maschinenbau und eröffnete das Feuer. Der Täter ist auf der Flucht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. Ein Großaufgebot der Polizei ist im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
Der Sänger Reinhard May sang einst vom Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars und meinte damit die oft so unverständlichen Verfahren und schwer verständliche Sprache in zahlreichen Behörden. Das ist nicht nur in Deutschland so. In Kolumbien könnte man daraus sicherlich auch einen Song machen. Zahlreiche verzweifelte Menschen finden Hilfe und Beratung bei denjenigen, die noch mit Schreibmaschinen auf der Straße sitzen und denen auch die kompliziertesten Anträge durchaus vertraut sind. Marie-Christine Böse.
Jeden Tag baut Jairo Lasprilla sein Büro auf, seit 33 Jahren. Klapptisch und alte Schreibmaschine, mehr braucht er nicht. Das ist mein Arbeitsplatz im Freien. Hier helfe ich den Menschen. Jairo ist ein Problemlöser. Er setzt Urkunden auf, Lebensläufe, Verträge oder Scheidungspapiere, was seine Kunden eben brauchen. Tintenkleckser werden die Straßenschreiber in Cali genannt. Nur etwa 15 gibt es hier noch. Jairo hat kein Studium und keinen Titel, aber Erfahrung mit Gesetzen und Bürokratie. Hier auf der Straße habe ich mir alles Wissen angeeignet. Und in der Blackbox hier oben abgespeichert. Immer am gleichen Fleck warten er und seine Kollegen auf Kunden. Im Zentrum, wo man alles Mögliche bekommt. Vom Schuhputzer bis zum Ratgeber in Kolumbiens Paragraphendschungel. Er zum Beispiel hat 27 Stromrechnungen nicht bezahlt und schuldet den Stadtwerken deshalb Geld. Aber er hat das Recht, alles löschen zu lassen. Wegen administrativen Stillschweigens. Viele haben den Job von ihren Vätern gelernt, die auch hier saßen. Sie sind eine Art Straßenanwalt und Lotsen in der komplizierten Behördensprache. Ich bin zur Beratung hier. Ein Anwalt wäre extrem teuer. Unterdessen nimmt bei Nelson das Widerspruchsschreiben Form an. Routine, sagt er. Ausweis und Telefonnummer, noch einmal vorlesen, fertig. Umgerechnet knapp 7 Euro zahlt sein Kunde. Geht alles gut, spart Nelson ihm so 200 Euro Strafe. Klar, der Job ist erfüllend. Ich konnte schon vielen Menschen Geld sparen. Und manche kommen später wieder und sagen, erinnern Sie sich noch an mich? Vielen Dank nochmal. Hier ist noch ein Trinkgeld. Seinen schönsten Auftrag, erinnert sich Jairo, bekam er vor 26 Jahren. Damals suchte seine heutige Frau bei ihm Rat. Ich habe ihr damals Scheidungspapiere geschrieben, denn ihr damaliger Mann wollte neu heiraten in den USA. Zwischen zwei Kunden vertreibt sich Jairo noch die Zeit und zeigt mir, er hat auch eine poetische Ader. Ich sehe die Wiedergeburt des neuen Tags in deinem Lächeln. Fällt dir das spontan ein? Ja klar, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Leider, sagt Jairo, stirbt der Beruf langsam aus, weil auch hier die Welt immer digitaler wird. Doch solange seine Kunden ihm treu bleiben, so lange will er weitermachen.
So, dann wollen wir jetzt noch darauf gucken, welche Geschichten das Wetter so schreibt, lieber Carsten. Wie wird's denn?
Ja, es sind unendlich viele Geschichten, Jesse, gerade in diesen Tagen. Ich nehme nur mal zwei heraus. In der nächsten Woche trockenes Wetter, Hochdruckwetter, wieder steigende Temperaturen. Das sehen wir hier und stellenweise zumindest auch recht viel Sonnenschein. In dieser Woche eine ganz andere Geschichte und die wird erzählt von nasskaltem Winterwetter, zum Teil auch mit Schnee. Und Schnee haben wir hier aktuell, das sind die aktuellen Radarbilder. Wir haben eingefärbt, das was pink ist, sind Schneeschauer hier in der Mitte Deutschlands. Da kann es selbst in tiefen Lagen vorübergehend mal weiß und glatt werden auf den Straßen. Im Norden sind es eher Regenschauer, genauso wie das, was hier im Südwesten gerade ankommt von Frankreich. Auch das ist überwiegend Regen. Schnee ist übrigens ein großes Thema in der Mitte Deutschlands in den nächsten beiden Tagen. Von morgen Abend angefangen bis zum Freitagmorgen. Und am Freitagmorgen werden wir wahrscheinlich in diesem Gebiet, das hier ist ein Modell, eins von vielen Wettermodellen, je nachdem, welches Wettermodell man nimmt, rutscht das Ganze ein bisschen nach Norden oder Süden. Es wird sich auf jeden Fall hier am Nordrand der Mittelgebirge bis rüber nach Berlin-Brandenburg eine geschlossene Schneedecke bis Freitagmorgen gebildet haben. Im Süden eher nicht. Hier ist das Ganze nämlich Regen bei deutlich höheren Temperaturen. Und der Regen kommt, wir haben es gerade schon auf den Radarbildern gesehen, heute Nacht hier wieder aus Frankreich an. Und je weiter dieser Regen Richtung Bayern vorankommt, desto eher ist es Schnee. Morgen Vormittag in Franken, in der Oberpfalz, längere Schneefälle. Am Nachmittag setzt dann der Regen auch im Saarland und im Süden der Pfalz ein. Auch hier, wenn er nach Norden vorankommt, Richtung Westerwald oder Eifel oder später im Sauerland, wird es auch hier dann am Abend kräftiger Schneefall. Wir sehen also, je nachdem, wo man sich befindet, ist es winterlich oder eben dann doch eher auf der wärmeren und nassen Seite. Die Temperaturen zeigen das sehr schön. Heute Nacht zum Beispiel im Südwesten plus 6, in den Mittelgebirgen leichter Frost, ansonsten verbreitet nur wenig über 0 Grad. Und morgen bleibt es dort, wo es schneit, bei Temperaturen um 0 Grad, sonst meistens 3 bis 5 Grad. Im Südwesten bis zu 12 Grad. Da kommt die Wärme an. Übermorgen am Donnerstag sogar bis zu 14 Grad und Regen im Süden. Aber in der Mitte dann dieses Dauerschneefallgebiet, das für diese Schneedecke zum Freitag sorgen wird. Der Freitag selbst schon wieder freundlicher, trockener. Aber es bleibt eher kühl.
Carsten Schwanke, wir danken recht herzlich und machen jetzt Sendeschluss. Hier geht es gleich um das große Spiel und die noch größere Sucht.
Ja, genau, und zwar in der Reportage Poker Games.
Wir sagen auf morgen und bis dahin. Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.